So ist es mit den unerfüllten Wünschen oder überhaupt mit Erwartungen, mit Wünschen, mit vielen anderen Sachen. So, das gefällt mir jetzt besser. So ist es. Das ist ein sehr alltägliches Thema, sehr alltagsrelevantes Thema. Haben wir schon heute im Gottesdienst mehrfach gehört. Im Zusammenleben haben wir Wünsche an andere, die anderen haben Wünsche an uns. Bei der Vorbereitung bin ich gestoßen irgendwie an die 5 schwierigsten Wörter in der deutschen Sprache. Ich versuche es auch richtig abzulesen, weil sie sind wirklich schwer. Also richtig schwer. Und nachher erkläre ich, was sie mit unseren Wünschen zu tun haben. Also das erste Wort. Ich verstehe nicht alles, aber ich lese mal ab. 5 verschiedene Wörter. Amphibrachius. Erstes Wort. Zweites, noch viel schwerer. Desoxyribonukleinsäure. Möchte jemand wiederholen? Auf Anhieb? Desoxyribonukleinsäure. Seid ihr bereit? Jetzt kommt das dritte. Das ist richtig schwer. Das heißt, bitte. Und das vierte heißt, danke. Und das fünfte heißt, Entschuldigung. Als ich diese geckig gemeinte Sache gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das zeigt uns auch, welche Erwartungen wir aneinander haben. Wir erwarten Freundlichkeit voneinander. Wir wollen vielleicht nicht immer freundlich sein oder können es nicht immer, aber wir erwarten es mindestens. Die Eltern erwarten Hilfe beim Aufräumen und die Kinder sehen es nicht ein, warum sie nach einem Monat wieder mal ausnahmsweise helfen sollten. Da kann schon eine Enttäuschung auf beiden Seiten vorkommen. Oder die Schüler erwarten eine gute Note halt bei den Prüfungsarbeiten. Das ist klar, wenn sie darauf alles gesetzt haben, gelernt haben. Und noch habe ich gedacht, man sehnt sich gerade in Deutschland so oft auf die Ferien oder auf den Urlaub. Und man legt so viele Erwartungen da rein. Und ich habe schon oft Menschen gesehen, die nach dem Urlaub gesagt haben, nee, war nichts, war nicht das. Ich konnte mich nicht so wirklich erholen. Kennen Sie vielleicht auch, mal hier, mal da. Also unterschiedliche. Ja, aber auch im Gottesdienst. Also heute habe ich erwartet, dass es ein bisschen wärmer wird hier. Habe schon gesagt vom Pfarrer Scharner, was mit der Heizung ist. Also ich friere mich ein bisschen. Deshalb bin ich vielleicht auch nervöser. Bin ein bisschen enttäuscht worden, aber ich glaube, ich kann es überleben. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die auch eine Erwartung haben, dass ihr Dienst wertgeschätzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass einer oder andere so leise ausspricht, ja, sieht mich überhaupt jemand, was ich hier alles leiste und wie viel Zeit das oder jenes in Anspruch nimmt? Oder eine andere Aufgabe, oder ein anderer Fall, dass jemand sagt, Mensch, ich würde mich so gern für diese spezielle Aufgabe melden oder da mitmachen. Aber da fragt mich halt niemand. Auch unerfüllte Erwartung. Nun, wo Menschen miteinander zusammenkommen, wo Menschen miteinander leben, da entstehen Erwartungen, Wünsche. Und oft werden sie unerfüllt, oft werden sie enttäuscht, aber oft werden sie auch erfüllt. Also wir sind ja nicht nur bei Negativen. Aber ich möchte trotzdem 2, 3 Gedanken sagen, wie das Miteinander auch ein bisschen gelöst werden kann. Einfach wirklich in aller Kürze, was mir so aufgefallen ist. Erstens, ich muss lernen, die Sachen offen auszusprechen. Also ich habe gelernt, dass in unserer Ehe, beziehungsweise aber auch überall da, wo ich unterwegs bin und andere Menschen noch da sind, habe ich gelernt, die anderen können meine Gedanken nicht sehen. Manchmal hören sie meine Gedanken. Wenn ich das Geschirr so laut wasche, dass die ganze Familie die Lautstärke vom Fernsehen nicht mehr hören kann. Und dann stapel ich die einzelnen Teller mit Vehemenz und Lautstärke, dass da schon anfangen zu beten. Dass es überlebt. Einfacher wäre es zu sagen, hilft mir bitte. Ich habe keine Lust, den Job zu machen. Das wäre sogar ehrlich. Also, ich muss lernen, die Sachen auszusprechen. Zweitens, manches kann ich ändern und dann sollte ich es auch an mir anfangen und nicht vom anderen erwarten. Manches kann ich ändern und dann sollte ich es auch an mir anfangen. Also, zum Beispiel, ich gehe auf die Menschen zu und ich grüße sie. Und erwarte nicht, dass sie mich immer grüßen und beklagen. Oder wie auch immer. Oder ich gehe 5 Minuten früher aus dem Haus und höre auf, mich zu beklagen, dass der Bus immer 5 Minuten zu früh kommt. Ja? Oder ich gönne mir etwas Schönes und erwarte es nicht vom anderen und bin nur sauer auf ihn. Also etwas kann ich an mir ändern und das hat wieder Auswirkungen auf den anderen. Manches kann ich nicht ändern. Auch das gehört zu der Praxis. Und da muss ich nach einem Weg suchen, mit dem auszukommen oder mit dem zu leben. Im Beruf kann ich einige Sachen vielleicht nicht ändern. Der cholerische Chef bleibt es. Und ich muss gucken, wie ich da einen Weg finde, mit dem zu leben, zu arbeiten. Oder oft in den Beziehungen bleiben die geöffnete, Zahnpastatube geöffnet und die gleichzeitig 3 geöffnete Milchpackungen werden immer gleichzeitig geöffnet und die Socken, die landen immer da, wo sie sind, aber nicht da, wo sie hingehören. Und so manches, ich habe sogar gelesen, 80% der Persönlichkeit und des Verhaltens wird nicht geändert. Ich habe gedacht, das ist aber zu klein recherchiert. Manchmal habe ich den Eindruck, dass noch weniger geändert werden kann. Nun, solche Erwartungen irgendwo, damit, das ist auch sehr enttäuschend und frustrierend, aber damit können wir noch umgehen. Wir lernen, dass der andere Person Persönlichkeit ist und irgendwo können wir das noch greifen und erklären. Schwierig wird es in der Ebene zu Gott. Wenn ich wirklich, wirklich so existenzielle Wünsche und Erwartungen habe und die gehen mir wirklich unter die Haut, wie gehe ich dann damit um? Einfach ein paar Gedanken, haben wir schon gehört heute, aber da ist jemand krank und da betet er auch um Heilung und da beten auch die andere um Heilung, für Heilung und die bleibt aus. Das ist schwierig. Da betet jemand für eine Wegweisung, für den nächsten Schritt. Was ist jetzt dran? Ja, weil er einfach nicht so den Plan hat. Aber der hört einfach nichts. Er weiß auch nichts. Irgendwie hatte der Eindruck, Gott spricht nicht, Gott sagt nicht weiter. Das kann schwer sein. Da beten wir oft für den Frieden. Für den Frieden. Gerade jetzt aktuell auch immer Aleppo, Mosul, diese Städte, Syrien, Iran, Irak und auch Ukraine, dass der Krieg aufhört, dass Frieden einkehrt. Und aus den Nachrichten hören wir immer Zerstörung, Gewalt, Terrorismus. Und das macht was mit uns, das macht was auch mit mir. Und ich denke, wieso ist es so? Wieso kommt da nichts? Natürlich kann man viele Erklärungen, aber Bei der letzten Erwartung, da bin ich oft schon enttäuscht. Ich wünsche mir so sehr, die Nähe Gottes näher zu spüren. Gott auf eine sinnliche Art irgendwie zu erfahren, ihm zu begegnen oder dass er mir begegnet. Und oft fühle ich mich, als ob ich in der Wüste bin, als ob ich vom Kopf her alles verstehe, aber irgendwie meine Seele nicht da ist, wo sie hingehört. Und es ist doch kein schlechter Wunsch, Gott zu begegnen. Und dann bleibt ein großes, unerfüllte Erwartungen, Enttäuschung. Mir ist aufgefallen, in der Bibel gibt es so viele Geschichten, wo Menschen enttäuscht waren, enttäuscht worden sind und wo Gott auch ihnen vieles zugemutet hat. Ja, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, weil das ist nicht so spannend, sondern ich möchte eine Erzählung rausholen. Und an dieser Geschichte ein bisschen was deutlich machen. Das ist die Geschichte von 2 Jüngern, eigentlich von 12 Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind, die mit Jesus unterwegs waren. Aber nachdem Jesus gekreuzigt, also war und gestorben ist, dann war zuerst mal alles zu Ende. Und die zwei Jünger haben sich von den anderen dann abgespalten und die sind nach Emmaus gegangen. Ein Dorf, 12 Kilometer von Jerusalem entfernt, und da wollten sie hin. Vielleicht wollten sie auch ausruhen, Abstand gewinnen und einfach klaren Kopf bekommen. Sie haben mit Jesus großartige Dinge erlebt. Sie haben wirklich, die waren überzeugt, er ist der Retter Israel. Er wird die Römer vertreiben und mit ihm wird alles besser werden. Aber es sieht nicht so aus. Und im Vers 21, wenn man so die Geschichte liest, da sagen sie, wir hatten doch gehofft, Jesus sei der erwartete Retter, der Israel befreien wird. Wir haben doch gehofft, dass er es ist, aber es ist anders gekommen. Und da habe ich gedacht, ja, sie haben ein vorgefertigtes Bild von Jesus. So wie wir eine Schublade aufmachen und da sind Socken, oder andere aufmachen und da ist was anderes. Und so haben sie eine Schublade geöffnet, da ist Jesus und Jesus hat so zu sein. Also, er wird uns von den Römern befreien, er wird uns satt machen mit Brot, er schenkt uns Frieden und er wird unser König. Und wir werden alle glücklich leben miteinander, Familien groß werden und so weiter. Das waren die Erwartungen damals an Jesus, von den Jüngern auch. Und dann habe ich gedacht, und heute? Ist es nicht oft so, dass wir auch so ähnlich denken, ich bin Christ oder ich folge Jesus nach mit Leib und Seele, ich glaube an ihn oder ich komme in den Gottesdienst und jetzt bekomme ich ein Multiplus-Versicherungspaket. Gesundheit, Anerkennung, Reichtum, Erfolg und reibungsloses Leben. Ich denke, das ist oft so und erfahre immer wieder in Gesprächen mal hier und da zwischen den Zeilen, wenn die Enttäuschung einkommt, wenn die Erwartungen unerfüllt sind, dass man sowas von Jesus erwartet. Gesundheit, Anerkennung, Reichtum, Erfolg und reibungsloses Leben. So soll das Leben sein. Doch Jesus sagt, nein, mit mir nicht. Korrigiere dein Bild von mir. Aber ich habe das niemandem und nirgends versprochen, dass es so sein wird. Und wenn, dann hast du ein falsches Bild von mir und damit auch falsche Erwartungen an mich. Die sind völlig überzogen, die sind völlig falsch. Zum Beispiel, Jesus verspricht erfülltes Leben, ein Leben, heute habe ich es irgendwie, ein Leben voller Genügen, aber das Leben voller Genüge, ein erfülltes Leben, das ist was anderes als ein unbeschwertes Leben. Ein erfülltes Leben aus der Hand Gottes, das kann, muss nicht, aber kann durch Leiden und Schmerz führen, durch Entbehrung und Reifung. Und Jesus sagt auch, wer mir nachfolgen will, der nehme auf sich mein Kreuz. Der muss damit rechnen, dass er auch ausgelacht werden kann, dass er verfolgt werden kann. Und Jesus vertuscht es nicht, sondern er schenkt reinen Wein ein. Er sagt, korrigiere deine Erwartungen. Unrealistisch sind sie und überzogen. Solche Erwartungen, solche Wünsche kann ich und werde nicht erfüllen. Punkt. Und das tut weh. Das tut echt weh. Weil wir erwarten es. Und so war das auch bei den zwei Jüngern. Also die zwei Jünger, das alles haben sie erlebt und sie sind unterwegs nach Emmaus. Sie unterhalten sich, sie sind desillusioniert, die sind in Realität angekommen. Und auf dem Weg sprechen sie über ihre Enttäuschung. Und plötzlich kommt zu ihnen ein dritter Mann dazu, es ist ein Fremder. Sie kennen ihn nicht. Und er spricht mit ihnen und er unterhält sich. Und für uns, wir lesen in der Bibel, es ist der auferstandene Jesus. Nur sie, die zwei Jünger, die merken es nicht, dass er es ist. Sie sind so enttäuscht, sie sind so deprimiert, dass sie ihn gar nicht erkennen. So kann manchmal sein, wenn die unerfüllte, diese enttäuschte Erwartungen in uns sind, wir erkennen gar nichts mehr, wir erkennen nicht, wo Hilfe kommt, das macht uns blind und das wirkt wie ein Gift. Es lähmt unsere Denkvermögen, unser Sehvermögen. Und manchmal lässt es uns bitter werden, sodass wir uns selbst leid tun. Habt ihr das nie erfahren, sich selbst leid zu tun, getan zu werden? Oder wie sagt man? Also ich weiß es, man setzt sich hin und denkt man, es hat sowieso keinen Sinn und es ist alles vorbei und ich bin sowieso der Ärmste und es bringt einfach nichts. Und auch auf Jesus zu hoffen und zu beten, wie oft habe ich das gemacht, und zu glauben. So kann es sein, wenn man da sich verliert, verbohrt. Und interessant, was macht dieser Jesus? Jesus sagt nicht, ach, ich zeige euch jetzt gleich sonst was, sondern er sucht das Gespräch mit den zwei Jüngern. Er kommt ins Gespräch mit ihnen, stellt ihnen Fragen, warum seid ihr denn so traurig, was ist denn los? Und der Kleopas sagt, Mensch, du bist der Einzige, der nicht kennt hier, was los ist. So nach dem Motto, ja. Und Jesus hört alles genau hin und er stellt fest und sagt, was seid ihr denn doch für unverständige Menschen? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Und danach spricht er mit ihnen und erklärt, was die Propheten, was die Schrift, was das Alte Testament alles sagt. Und dass ein Messias kommen wird. Und dieser Messias, also der versprochene Retter Israels, er wird zwischen Gott und den Menschen sozusagen in diese Kluft, in diesen Riss treten. Und er wird die Schuld des Volkes, er wird die Sünde der Menschen auf sich nehmen. Und damit wird er sterben. Und er wird aber am dritten Tage wieder auferstehen. Und so öffnet Jesus ihnen die Augen und den Sinn, und dass sie mitdenken anfangen. Aber im Moment checken die Jünger noch nicht viel. Sie verstehen es einfach nicht. Und da habe ich gedacht, es gibt Situationen auch in unserem Leben, da verstehe ich Gott einfach nicht. Das fühlt sich Gott als ein distanzierter, strenger, schweigender Gott an. Und irgendwie, ich blick's einfach nicht. Und in der Zeit kann ich keine sinnvolle Antwort bekommen, warum denn meine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Und es ist besser, das Geheimnis stehen zu lassen, als törichte Erklärungen anzubieten, die doch nicht trösten können. Es bleibt bei unerfüllten Erwartungen einfach nur der Schmerz, das haben wollen und doch nicht geschehen. Ja? Und dieser Schmerz wird auch durch schöne Erklärungen nicht besser. Und ich ziehe aus dieser Sache heraus folgende Erkenntnis. Lerne die Wahrheit über Gott kennen. In den Zeiten des Zweifels ist es wichtig, an den Zusagen, an den Versprechen Gottes sich festzuhalten. Dieses Wissen schenkt uns oft die richtige Orientierung. Oder in diesen Zeiten ist es gut, wenn wir Freunde haben, wenn wir Gemeinde haben oder Gruppe haben, die uns nicht alleine lässt. Wo ich nicht alleine mit meinen Gedanken bleibe, sondern wo ich auch wieder neue Impulse bekomme. Jesus selbst zum Beispiel, er blieb auch unerhört. Er kennt diese Situationen. Seine Bitte an die Jünger, dass sie ihn unterstützen, dass sie ihm Beistand leisten, wo es zum Ende seines Lebens eng wurde, wo es zum Kreuz ging. Und dann hat er sie gebeten, betet mit mir, betet für mich. Aber die Bitte wurde nicht erfüllt. Die Jungs, also die Jünger, haben ihn alleine gelassen. Sie sind eingeschlafen. Dann betet Jesus weiter und hat einen Wunsch, dass dieser Kelch des Leidens, dieser Kelch, ja, an ihm vorübergeht, dass er nicht ans Kreuz gehen muss. Aber auch diese Bitte wird nicht erfüllt. Jesus selbst kennt es mit unerwünschten und unerhörten, also mit unerhörten Wünschen zu leben und auch zu sterben. Und es geht nicht alles nach dem Drehbuch, dachte ich, mit so einem Happy End wie im Rosamunder Pilcher. Das wünschten wir uns vielleicht, aber leider geht's nicht. Und so gehört es auch zu der Wahrheit Gottes, das, was der Prophet Jesaja sagt im Kapitel 55. Der sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. So spricht Gott der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege anders oder höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was heißt es? Das bedeutet, die Wahrheit Gottes ist die, er sieht unser ganzes Leben in einer Vogelperspektive. Er kennt unsere Wege im Voraus. Und manches lässt er einfach geschehen. Und so manchen Plan, den wir uns schön zurecht basteln, wird nicht in Erfüllung gehen, weil er einen anderen Plan mit uns verfolgt. Weil er etwas anderes für uns gedacht hat. Was, weiß ich in dem Moment nicht. Und das ist das Schwierige, dass ich Dinge im Rückblick erst erahnen darf manches Mal. Aber in dem Moment ist die Wahrheit, dass Gott anderen Plan, anderen Weg, andere Gedanken mit uns verfolgt. Also Gott ist anders als ich und das darf so sein und stehen bleiben. Aber für mich war es auch sehr tröstlich zu begreifen, Gott ist hundertprozentig gut zu mir. Gott ist hundertprozentig die Liebe pur. Das ist nicht klar. Oder das ist nicht selbstverständlich klar, sondern es ist die andere Seite Gottes. Gott ist hundertprozentig und deshalb will ich ihm vertrauen, dass in schmerzvollen und in dunklen Stunden er auch durch die Liebe zu mir handelt. Egal, wie sich Gott momentan anfühlt, sein Motiv ist Liebe. Er ist Liebe und er führt auch durch die Liebe mit seiner Hand mich hindurch. Aber die Liebe kann manchmal streng sein. Die Liebe kann korrigierend sein. Wenn die Eltern um ihre Kinder lieben, dann bewahren sie sie und dann ziehen sie an der Hand mal zurück, weil eine Gefahr band. Und diese Liebe ist streng. In dem Moment verstehen die Kinder das vielleicht nicht, aber die Eltern meinen es gut. Und so ist es, dass ich es nicht verstehe, ich begreife nicht, aber ich habe für mich gelernt und möchte es festhalten. Gott ist hundertprozentig gut zu mir, egal wie ich es fühle oder nicht. Und so wird es dunkel. Unsere zwei Jünger laufen, der dritte im Bunde, Jesus mit ihnen. Sie unterhalten sich. Und jetzt kommen sie im Emmaus an, in diesem Dorf, und sagen, bleib doch bei uns, es ist jetzt dunkel geworden. Es ist nicht gut, wenn du alleine unterwegs bist. Und so kommt Jesus und lässt dich einladen. Und als sie zu Tisch sitzen und essen wollen, dann fängt er an zu beten. Und er nimmt ein Brot, er bricht es und gibt es den Jüngern, also seinen zwei Jüngern. Und dann steht ein schöner Vers da. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im nächsten Moment war er weggenommen von ihnen, irgendwie weg. Und dann sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs zu uns sprach und die Schrift erklärte? In dem Moment erkannten sie ihn. Und dann erkannten sie ihn, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt und dass er heute auch noch lebt. In der unsichtbaren Welt, auch wenn wir ihn nicht sehen, aber er sieht uns und er ist da. Was heißt es für mich? Was heißt es für uns? Es heißt Folgendes. In dieser Geschichte tröstet mich das am meisten, dass die ganze Zeit, während der ganzen Wanderung, Jesus mit dabei ist. Die ganze Reise, die die Jünger laufen und denken, sie sind die Ärmsten und alleine gelassen, dass Jesus mit ihnen unterwegs ist und dass er teilnimmt am Gespräch, dass er Teil und Kontakt hält zu ihnen. Und das macht mir Hoffnung. Selbst wenn ich momentan vielleicht gar nichts verstehe, gar nichts fühle, aber ich darf auf ihn hoffen, dass es gut wird. Gut, nicht nach meinem Sinne, aber nach Gottes Sinne. Gut, nach Gottes Plan. Und in der Phase, in der ich bin, ist es schwer, bleibt es schwer, aber ich bin nicht allein. Der Dritte im Bunde, der mich begleitet, ist Jesus. Und das Interessante, in dieser Geschichte gibt es eine Wendung. Die Jünger haben sich übrigens nach der Begegnung wieder nach Jerusalem gewandt. Sie sind aus den enttäuschten, sozusagen resignierten Jüngern mit Leidenschaft nach Jerusalem gerannt und haben gesagt, wir haben den Jesus erlebt. Wir sind ihm begegnet. Und das dürfen wir heute auch tun. Das dürfen wir heute auch tun, indem wir die Zusagen Gottes ernst nehmen, sie lesen, an uns ranlassen. Mir ist eine große Hilfe, aber nicht nur mir, sondern vielen anderen Geschwistern, Psalm 23. Und da heißt es, das ist so ein Lebenspsalm. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Deshalb fürchte ich kein Unglück. Nicht, weil ich schon die Lösung habe, nicht, weil ich schon eine andere Perspektive habe, sondern du bist bei mir. Wir haben vorher gelesen vom Apostel Paulus, ein mächtiger Apostel im Dienste Gottes. Er hat alles gegeben, sozusagen, sein Leben, seine Kraft, seine Gesundheit. Er war unverheiratet. Er wollte im Prinzip ganz mit seinem, sozusagen, was er hat, seine Persönlichkeit Gott dienen. Und dann betet er. Und er hat für viele Menschen gebetet. Und Gott hat viele Wunder geschenkt. Gott hat auch viele Heilungen geschenkt, mit Sicherheit. Aber da, wo er für sich betet, er hatte irgendwie ein gesundheitliches Problem, wo er für sich betet, da erhört Gott dieses Gebet nicht. Oder da erfüllt er diese Bitte nicht, wie er es will. Und da könnt ihr auch fragen, warum? Ich bin doch so viel unterwegs für dich, das beklemmt mich, das stört mich. Und er hat 3-mal gebetet. Das heißt, er hat vielleicht auch 7-mal oder 100-mal gebetet. 3-mal steht für mich so für eine Zahl. Er hat genug gebetet. Und dann kam er zu einer klaren Meinung. Das ist so. So wie es ist, ist es gut. In der Bibel heißt es, Gott sprach zu ihm, lass dich an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er musste lernen, Frieden zu bekommen zu dieser Aussage, auch wenn sie komplett anders ist. Was möchte ich für mich behalten, wenn ich Dinge nicht verstehe? Wenn ich Umstände nicht recht einsortieren kann, wenn ich seinem Wort sogar, also Gottes Wort, nicht trauen kann, will ich trotzdem in seiner Nähe sein. Warum? Weil ich überzeugt bin, dass Gott hundertprozentig gut ist und dass Gottes Gedanken besser sind als alles andere in der Welt und dass Gottes Gedanken Gedanken des Friedens sind für mich. Ich zitiere aus Jeremia 29, Vers 11. Denn ich alleine weiß, was ich mit euch vorhabe, spricht Gott. Ich, der Herr, habe Gedanken des Friedens über euch und nicht des Leides. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Und mit diesem Wort, mit dieser Hoffnung möchte ich abschließen. Gott hat Gedanken des Friedens für uns. Diese Gedanken gelten für uns. Mit erfüllten, mit nicht erfüllten und mit wirklich enttäuschten Wünschen. Amen.